SRF 1. Das Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Die landwirtschaftliche Fläche im Kanton Bern soll gleich stark geschützt sein wie die Waldfläche. Das wollen die Berner Bauern mit einer Initiative verlangen. In Fribourg gibt es ein neues Forschungszentrum für Gesundheitswissenschaften. Auch wenn die Uni dahinter steht, will sich das Zentrum selber finanzieren. In der Schweiz gibt es gegen mehr Rentnerinnen und Rentner, die gesund, geistig fit und aktiv sind. Für Stefanie Becker ist das in den nächsten Jahren eine der grössten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Die Leiterin vom Institut Alter an der Berner Fachhochschule diskutiert das Thema momentan an einem Symposium zu Bern und hier bei uns im Schwerpunkt dieser Sendung. Am Mikrofon Jörg André und mit den Neuigkeiten vom Tag der Matthias Heimo.
Die Delegierten der bernischen Bauernorganisation LOBAG wollen ihre Kantonsverfassung einen besseren Schutz vom Bauernland, etwa so, wie der Wald im ganzen Land geschützt ist. Sie haben darum beschlossen, noch in diesem Jahr eine Volksinitiative zu lancieren. Das Anliegen kommt dem bernischen Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher gerade recht, wie er heute Christian Strübin gesagt hat.
Sicher ist klar, wir müssen in der Schweiz und damit auch im Kanton Bern verdichteter bauen. Wir sind ein kleines Land, das gleich eigentlich relativ breit baut, nicht in die Höhe. Und von dem her ist für mich klar, alles, was dazu dient, verdichteter zu bauen, ist ein Weg in die richtige Richtung.
Der ländliche Raum hat ja manchmal Mühe mit der Idee, man könnte einfach nur noch quasi den grossen Siedlungsräumen entlang entwickeln und der Rest ist mehr oder weniger grüne Lunge. Der Kanton Bern hat ja in der Wirtschaftsstrategie, in einer Entwicklungsstrategie, in der Raumplanungsstrategie seiner Absichten. Jetzt hat er plötzlich vielleicht einen überraschenden Verbündeten bekommen mit den Bauern.
Ja, es ist sicher so, dass wenn wir uns wirtschaftlich im Kanton Bern verbessern im Vergleich zu anderen Kantonen, dann müssen wir unter anderem auch die Zentren stärken. Es wird über 50% vom Bruttoinlandprodukt im Raum Bern erbracht, von dem Wirtschaftsraum Kanton Bern. Und wir können nicht den starken Motor gefährden und den Glauben, es geht wirtschaftlich vorwärts. Von dem her ist es sicher richtig, wenn man Zentren stärken, ohne natürlich das Land vollständig abzuhängen.
Aber ist es überraschend, dass die Bauern jetzt plötzlich auf diese Linie einschränken?
Ich spüre schon länger, dass man natürlich in der Landwirtschaft merkt, dass der Wald relativ gut geschützt ist durch die eidgenössische Waldgesetzgebung. Also wenn in der Schweiz immer mehr gebaut wird, dann geht das immer zulasten vom Kulturland, vom Landwirtschaftsland. Und dass dort jetzt irgendwann mal die Reaktion von der Landwirtschaft kommt, das ist irgendwo verständlich. Ich persönlich habe jeweils drei Hüte auf meinem Kopf, nicht nur zwei. Forstdirektor, also Schützer vom Wald, Landwirtschaftsdirektor, aber auch Volkswirtschaftsdirektor, also das Ziel, mehr Einwohner und mehr Firmen anzusiedeln. Und das ist manchmal ein rechter Spagat.
Sagt der bernische Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher. Auch im Kanton Bern gibt es jetzt eine Anlaufstelle für ehemalige Verdingkinge. Das hat die Berner Gesundheitsdirektion heute mitteilt. Am Tag vom Gedenkanlass für Betroffene von Zwangsmassnahmen. Der Kanton Bern will mit dieser Anlaufstelle einen Beitrag leisten zur Bewältigung von einem dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte, heisst es in der Mitteilung. Betreiben tut die Anlaufstelle die Beratungsstelle Opferhilfe Bern. Ein Teil der Swisscom-Kunden in der Berner Innenstadt muss auch noch ein paar Tage ohne Telefon, Fernsehen oder Internet auskommen. Bei der Sanierung der Marktgasse haben Arbeiter gestern Morgen aus Versehen Glasfaser und Kupferkabel von Swisscom durchgetrennt. Die wichtigsten Kabel seien zwar wieder eingezogen, schreibt die Stadt heute, bis alle Leitungen wieder funktionieren, dauert es aber noch ein paar Tage, auch wenn man im Schichtbetrieb rund um die Uhr dran arbeite. Nach zwei Sprengungen an Bahnstrecke von Lutherbrunnen auf Wengen im Berner Oberland fahren Züge wieder normal, das teilen die Jungfraubahnen mit. Weil von der Rotflur Felsen hätten runterstürzen können, hat es gestern eine erste Sprengung gebraucht, weil aber nicht alles, was runterkommen sollte, auch runtergekommen ist, hat es heute eine zweite Sprengung gebraucht an dieser Bahnstrecke auf Wengen. Die Universität Fribourg macht das Kompetenzzentrum für Gesundheit auf dem Areal der ehemaligen Brauerei Gardinal. Das Zentrum ist für Wissenschaftler und der Pharma- und Biotechnologieindustrie gedacht. Es soll Fachwissen und moderne Ausrüstung zur Verfügung stellen, z.B. für die Entwicklung von neuen Medikamenten. Der Patrick Müllhauser berichtet.
Forschung in der Medizin ist teuer und aufwendig, ging mehr Firmenlager in den Tö aus, erklärte Diego Braguia, Direktor vom künftigen Kompetenzzentrum.
Wir werden jetzt eine, also Plattform Technologies, also Lösungsproblematik zur Verfügung der Industrie stellen. Und die kommen mit ganz spezifischen Bedürfnissen. Also schon jetzt im Moment einen großen Teil der Entwicklung in der Pharmaforschung wird es externalisiert und wir werden einer von diesen großen Partnern sein.
Eine Firma, die das Produkt entwickelt, im Gesundheitszentrum Freiburg finden sie künftig alle nötigen Kompetenzen, für das zu machen. Freiburg arbeitet mit anderen Universitäten und Hochschulen zusammen und bereits hier rund 40 zum Teil grosse Pharma- und Biotech-Firmen ihr Interesse angekündigt. Der Stefan Bernard, Direktionsmitglied der Firma Debiopharm, die Medikamente entwickelt und in Lausanne 300 Leute beschäftigt.
À 40 minutes de Lausanne, avoir un contact privilégié avec des experts scientifiques de haut niveau qui vont pouvoir répondre à nos questions précises telles qu'on les a.
Nur 40 Autominuten von Lausanne weg, so viele Experten auf einen Haufen zu haben, die ihnen weiterhelfen, das sei super, sagt er. Das Kompetenzzentrum wird in Form einer Aktiengesellschaft geführt. Auch das ist neu. Die Universität Freiburg, die eine Firma gründet und Hauptaktionärin ist. Ziel sei es aber nicht, im Pharma- und Biotech-Markt mit Milliardenumsätzen als Legehuhn zu arbeiten, der goldige Eier lege, sagt Guido Vergoven, Rektor der Universität Freiburg.
Also man verspricht sich natürlich nicht daraus einen Gewinn, den man nachher dann wieder ausschütten möchte, sondern es geht dann natürlich auch darum, dass man durch das, was als möglicher Ertrag da sein wird, dass man das wieder investiert zur weiteren Entwicklung der Kompetenzen.
Das Kompetenzzentrum für Gesundheit startet den Frühling auf dem ehemaligen Kardinalgelände in der Stadt Freiburg.
Der Patrick Müllhauser. Ein kurzer Blick auf das Wetter. In der Nacht ist kräftiger Regen angesagt. Morgen ist es dann zuerst freundlich und trocken. Im Verlauf des Tages tut es wieder zu und man muss wieder mit Regen rechnen. Sogar einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperatur bewegt sich um 14 Grad herum. Seit gestern und noch bis morgen findet in Bern das erste Gerontologie-Symposium statt. Leben im Alter ist das Thema dieser Fachtagung, die die Pro Senectute und das Institut Alter vor Berner Fachhochschule gemeinsam organisiert haben. Das Institut Alter ist noch jung, gerade einmal gutjährig. Die Leiterin dieses Instituts ist Stefanie Becker. Die Gerontologin und Psychologin steht jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Ihr seid aus der Region Heidelberg, seid jetzt seit 3 Jahren in der Schweiz, versteht Dialekt und darum haben wir uns darauf geeinigt, dass ich meine Frage auch Dialekt stellen kann. Ja. Mit der Frage nach dem Alter kann man sich ja je nachdem ziemlich auf das Glatteis begeben. Ich habe das darum vor der Sendung geklärt. Ich kann sagen, Stefanie Becker ist 1 Jahr jünger als ich. Wir sind also zwischen 40 und 50 von Lebenserwartung her etwa in der Hälfte vom Leben. Stefanie Becker, ab wann ist man alt?
Das ist natürlich genau die Frage, die man erwartet und die mir auch immer wieder gestellt wird. Aber eigentlich kann man keine ganz klare Antwort darauf geben. Es gibt ganz normative Setzungen, was alt bedeutet, beispielsweise das Pensionierungsalter. Hier haben wir es in der Schweiz mit 65 Jahren, in Deutschland beispielsweise sind es 67 Jahre. Jetzt die Frage, ist man in Deutschland später alt? Natürlich nicht, das sind normative Setzungen, die es einfach auch braucht. Aber Alter ist zunehmend eine Variable, die viel breiter verstanden wird, wo es viel mehr verschiedene, unterschiedliche, individuelle Ausprägungen gibt, sodass Alter an sich eigentlich als chronologisches Alter verstanden natürlich eine Definition ist, aber mit dem, darüber habe ich heute auch schon gesprochen, was man selber als alt empfindet, wie man sich selber empfindet, eigentlich meistens noch recht herzlich wenig zu tun hat. Oder immer weniger.
Aber es gibt Leute, die haben schon eine Krise, wenn sie 30 werden oder können kaum den anderen sagen, oh, jetzt werde ich 50. Also warum tun wir uns denn so schwer mit dem Älterwerden?
Also das hat bei den 30-Jährigen vielleicht ein Stück weit was mit der Einstellung oder der Einschätzung der verpassten Chancen zu tun, die man dann vielleicht zunächst mal vermeintlich mit 30 nicht mehr hat. Je älter man wird, desto mehr ist man, glaube ich, mit dem konfrontiert, was wir in der Gerontologie als das Defizitmodell des Alters bezeichnen. Das heißt nichts anderes, als dass mit Alter immer sehr viele negative Merkmale, negative Eigenschaften verknüpft sind, und dem möchte man sich natürlich selber, mit dem möchte man sich nicht identifiziert sehen. Und das ist sicherlich ein Teil dessen, warum es einem schwerfällt, dann auch zu sagen, man ist 50.
Der tut sich berufsmässig mit dem Alter auseinandersetzen, als Leiterin von dem Institut Alter von der Berner Fachhochschule. Das gibt es seit Anfang 2012. Und in einem Artikel von euch habe ich gelesen, so die öffentliche und die politische Diskussion wird dem Thema noch nicht gerecht. Wo seht ihr die grössten Defizite?
Die öffentliche Diskussion, die hat sehr gewonnen. Ich möchte mal mit den positiven Entwicklungen anfangen. Ich bin seit 20 Jahren jetzt im Bereich Gerontologie tätig und ich habe das sehr gut mitverfolgen können, wie sich die öffentliche Wahrnehmung mit dem des Alters oder der Altersthemen doch gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr verändert hat. Also es wird schon zunehmend mehr rezipiert, auch auf jetzt in der Schweiz, auf einer nationalen Ebene, wenn wir politische Bemühungen haben, wie die Palliativ-Care-Strategie, die natürlich nicht ausschließlich fürs Alter, aber auch fürs Alter ist, oder wenn jetzt die nationale Demenzstrategie beispielsweise am Ausarbeiten ist, wenn wir öffentlich darüber diskutieren, über die Flexibilisierung des Pensionsalters beispielsweise. Das sind alles Themen, die viel mehr jetzt in den Mittelpunkt rücken, auch in der Öffentlichkeit in den Mittelpunkt rücken. Nicht so gut gefällt mir, und da sind wir dann bei den Defiziten oder bei den Dingen, die man noch verbessern könnte, sicherlich ist oft die Medienberichterstattung, wenn ich das so hier in den Medien so sagen darf, in der Form, dass doch manchmal ganz gerne sehr plakativ über bestimmte Dinge berichtet wird und dann damit natürlich auch ein öffentliches Bild vom Alter verbreitet wird und das dann in den Köpfen der Menschen in unserer Gesellschaft meistens noch eben die negativen Eigenschaften eher verstärkt, anstatt dass hier ein Abbau in der Form passiert oder eine Angleichung an das, was tatsächlich real in unserer Gesellschaft das Bild der älteren Menschen, wenn sie auf die Straße gehen, haben sie es direkt vor Augen, was das eigentlich heute real wirklich darstellt.
Du hast gesagt, die Forschung die läuft schon seit Jahren, es wird viel geforscht auf diesem Bereich. Was kann denn das Institut jetzt leisten, dass das quasi nachher umgesetzt werden kann? Was habt ihr da für Angebot?
Also unser Angebot ist im Institut selber von nicht nur Forschung, sondern auch Weiterbildung. Aber in der Forschung haben wir ganz klar einen angewandten Schwerpunkt. Das heißt, also das ist ja auch der Auftrag von Fachhochschulen, Forschung nicht nur als lapolar, sondern wirklich in Kooperation mit der Praxis, in Kooperation mit den Betroffenen beispielsweise umzusetzen, sodass die Chance besteht, dass wirklich die Erkenntnisse, die wir gemeinsam entwickeln, man muss sagen, schon die Fragestellung an sich, die wir gemeinsam entwickeln, an der Praxis sich orientiert. Und dazu kommt, dass wir am Institut Alter, das ist sicherlich was recht Einzigartiges in dieser Form. Wir sind nicht nur monodisziplinär, was die Gerontologie an sich ja schon gar nicht ist, sondern wir kooperieren sehr eng mit dem Fachbereich Gesundheit, Wirtschaft und der sozialen Arbeit, sodass wir wirklich multidisziplinär ein Team auch zusammenstellen können, um Fragestellungen ganz gezielt multidisziplinär anzugehen und um der Komplexität der Fragestellungen, die sich mit dem höheren Alter verbinden, auch wirklich Rechnung zu tragen. Und damit natürlich einen Mehrwert auch generieren im Hinblick darauf, dass man mit den Themen nachher auch was anfangen kann in der Praxis. Beispielsweise, wenn ich da ein Beispiel nennen darf, was wir im Moment am entwickeln sind und was jetzt zum ersten Mal dann auch an der Fachhochschule selber erstmal läuft, aber was natürlich auch über die Fachhochschule hinaus gedacht werden kann, ist ein Pensionierungsvorbereitungskurs. Weil Pensionierung, wir wissen es alle, wann es kommt eigentlich, und dennoch ist es immer noch definiert als ein kritisches Lebensereignis, weil man sich umstrukturieren, umgewöhnen muss. Und es gibt viele gute Dinge, wie man sich darauf vorbereiten kann, dass dieser Schritt nicht nur ein kleiner Schritt ist und kein großer, der eine riesige Veränderung nach sich zieht. Und damit kommt natürlich Fachwissen direkt auch bei den Betroffenen an.
Stichwort Pensionierung. Wenn ich an meine denke, steht da die Jahrzahl 2030. Das ist jetzt noch recht weit weg. Ist das noch realistisch? Kann ich noch damit rechnen, dass ich dann wirklich in Pension gehen kann?
Die Frage ist eine andere. Die Frage ist, wollen Sie denn dann in Pension gehen überhaupt? Also beides gibt's natürlich. Ich glaube nicht, dass, also ich persönlich glaube nicht, dass wir damit rechnen können, dass wir mit 65 pensioniert werden.
Aus welchen Gründen?
Das eine sind natürlich ganz klar auch ökonomische Gründe. Der Generationenvertrag, so wie er heute besteht, ist aufgrund der demografischen Entwicklung sicherlich nicht mehr tragbar in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Das andere ist aber, der Vorteil der demografischen Entwicklung ist ja der, dass wir, Sie hatten es vorher schon mal erwähnt, dass wir natürlich heute ältere Menschen haben mit 60, 65, 70 und älter, die geistig sehr fit sind, die auf ein langes Berufsleben mit sehr viel Berufserfahrung und Kompetenzen zurückblicken können, die, wenn sie aus dem Berufsalltag aussteigen, auch einen Verlust natürlich darstellen für die Firmen, für die Organisationen, in denen sie tätig sind und die vor allem auch nicht so einfach nur durch junge Menschen wieder ersetzt werden können. Also das Beidseitige macht das eigentlich aus.
Aber ein Problem ist ja, dass der Anteil von den älteren Menschen ja auch zunimmt. Ja. Kann sich der Staat langfristig überhaupt noch leisten, aber eine gewisse Limite zu sagen, voilà, jetzt gibt es Vergünstigungen für das Kino, für öffentlichen Verkehr, man bekommt Rente ab dann und dann, oder muss man das dann je nachdem völlig flexibilisieren?
Also ich glaube, wir laufen sicher in die Richtung, dass wir es zunehmend mehr flexibilisieren muss. Die Frage ist, wo man anfängt und wie weit man im ersten Schritt schon aufmachen möchte. Also unser Sozialvertrag sozusagen in unserer Gesellschaft sieht ja genau das vor, dass man, dafür ist es ja auch eine Rentenversicherung eigentlich. Wenn der Versicherungsfall eintritt, sollte man auch denken, dass man dann einen Anspruch darauf hat. Aber in welcher Form und wie das geschehen kann, das ist, glaube ich, was im Moment eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft darstellt, die vor allem auch, also nicht nur ökonomisch eine Herausforderung ist, sondern natürlich auch in der Frage, wie gehe ich denn mit unseren älter werdenden Menschen in unserer Gesellschaft um? Welchen Anteil an, oder was können sie denn tatsächlich auch weiterhin beitragen? Und wie schätze ich diesen Beitrag einfach auch wert?
Also müssen wir auch ein bisschen darauf schauen, dass man den Solidaritätsgedanken aufrechterhalten kann, auch mit der Flexibilisierung.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man nicht nur über die Rentenflexibilisierung nachdenken kann und muss, sondern dass man das noch erweitern kann und das auch mit in den Sozial- und Versorgungsbereich mit hineindenken kann und sich auch ein ganz, ganz andere Systeme vorstellen kann, wo man keine monetäre Gegenwert bekommt, sondern vielleicht Hilfe und Unterstützung als, das ist jetzt einfach mal so überlegt, als ein Guthaben, das man anhäufen kann durch Freiwilligenarbeit beispielsweise, so dass man im Alter beispielsweise auch wieder daraus aus diesem Topf von diesem Guthaben etwas abschöpfen kann, ohne dass es einen monetären Betrag gleich ausmacht.
Wir haben jetzt schon 10 Minuten miteinander geredet. Wir sind in dieser Zeit 10 Minuten älter geworden. Wie habt ihr es persönlich mit dem Älterwerden?
Das finde ich eine ganz spannende Geschichte mit dem Älterwerden. Ich habe gerade heute auch eine kleine Anekdote von mir selbst erzählt. Ich habe eine 20-jährige Tochter, mit der ich vor 2 Jahren in Ferien war und sie war in einem Spanischkurs und hat sehr gut Spanisch gelernt und ich kann leider gar kein Spanisch. Und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass meine Tochter mich geführt hat. Und ich also in der Form sagen muss, helf mir mal, kannst du mir mal sagen, was hat er jetzt gesagt? Erzähl mir doch mal. Also das ist ein Stück Veränderung und das ist genau das, was ich meine. Natürlich, Veränderung ist zwar älter werden, meint Veränderung, aber es ist auch qualitativ was sehr Positives, wo man sehr gut auch mal loslassen kann, aber auch anderes wieder gewinnen kann. Also man staunt immer wieder über das, was einem passiert, aber durchaus als spannende eigene Herausforderung, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Stefanie Becker, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das Regionalschnau Bern, Fribourg, Wallis. Die 54. Künstlerbörse von der Schweizer Kleinkunstszene ist gestern zu Thun mit der Kleinkunst-Gala eröffnet worden. 340 Künstlerinnen und Künstler aus 14 Ländern präsentieren 110 Produktionen in den nächsten Tagen. Im Publikum sitzen unter anderem Theaterleute, Agenturen und Veranstalter, die ihr neues Programm zusammenstellen wollen. Mit drin in dieser Künstlerbörse zu tun, ist auch ein mobiles Studio von der Abteilung Hörspiel und Satire von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Und dort ist jetzt der Lukas Holliger von dieser Abteilung Hörspiel und Satire. Was ist die Bedeutung von dieser Künstlerbörse für euch?
Ja, also es ist sicher eine von der bedeutendsten Börsen im deutschsprachigen Raum überhaupt. Also da trifft sich alles aus Österreich, Deutschland, aber auch aus Belgien und dem grösseren Umkreis von der deutschsprachigen Raum. Und darum ist es eigentlich wichtig, als Radio tot zu sein, weil wir sind da voll an der Quelle. Wir entdecken da Leute, die wir selber noch nicht kennt haben. Es gibt jedes Jahr Überraschungen und es gibt so viele Sparten zu entdecken. Und es ist eigentlich Pflicht, tot zu sein, wenn man will wissen, was in der Gleitkunst im Moment läuft.
Ein mobiles Radiostudio, das gibt ja Möglichkeiten, mit Leuten zu reden. Was läuft denn genau bei euch in den nächsten Tagen?
Also wir sind da sehr präsent. Wir haben uns da eingenistet, mitten unter allen anderen Agenturen und Veranstalterständen. Und wir machen so im Stundentakt eigentlich Gespräche mit den auftretenden Künstlern, damit man auch ein bisschen hört, wie die Programme entstehen, die sie da präsentieren. Dann haben wir eine Live-Zeitlupe. Unsere Sendung, die immer stattfindet, ist jetzt das mal live mit dem Thomas C. Breuer. Und wir machen natürlich auch Live-Schaltungen zu den verschiedenen Sendern, um einfach zu berichten, was da alles stattfindet.
Ihr habt das Programm studiert und habt wahrscheinlich gesehen, eben, wer alles kommt. Und ihr sucht ja eben irgendwie auch Leute. Oder anders gefragt, erwartet ihr da besondere Höhepunkte dazu?
Also ein von den Höhepunkten, der wird sicher heute zu oben stattfinden, an der Preisverleihung vom Schweizer Kleinkunstpreis. Der geht an die Tänzerin Eugénie Rebeté. Das ist eine Frau, die selber wahrscheinlich ganz überrascht ist, dass sie den Preis überhaupt gekriegt hat, weil sie sich gar nicht der Kleinkunst zugehörig fühlt. Das zeigt aber auch gerade, dass das eigentlich ein Begriff ist, über den man diskutieren kann. Sie ist eine wunderbare, pantomistisch, slapstickhaft, clownesk funktionierende Persönlichkeit, die den Preis absolut verdient hat und sicher der erste grosse Höhepunkt heute zu oben wird sein. Dann freue ich mich persönlich zum Beispiel auf einen jungen Mann aus Deutschland, Nico Semsrott heisst der Mann, und der unterläuft eigentlich die Spassgesellschaft virtuos. Er behauptet, er sei depressiv, das ist natürlich nur seine Rolle, aber er hat so eine Stand-up-Tragedy-Gattung erfunden, die hat es bis jetzt auch noch nicht gegeben, und er war ein fulminanter, senkrecht Starter im letzten Jahr, und auf so eine Figur freue ich mich natürlich besonders. Dann gibt es aber auch in der Schweiz gibt's Entdeckungen, zum Beispiel der Kindergärtner und Punk-Rocker Dominique Deville, den kennt man glaube ich überhaupt noch nicht, aber ich glaube, nach dieser Börse wird sich das ändern. Da hat ein ganz anarchistisches Theater, wo er die Kinderthematik thematisiert mit seinen Erfahrungen, die er als Kindergärtner gemacht hat. Das sind so ein paar Perlen, die ich jetzt einfach mal in die Luft schmeiße, die man da entdecken kann. Genau.
Wie fließt das dann in euer Programm, in eure Sendungen ein?
Also wir sind ja teilweise auch selber Produzenten. Wir haben unser satirisches Monatsmagazin PET, wir haben unsere Ohrfeige aus dem Kleintheater Luzern oder wir haben unsere Live-Sendungen, und für solche Sendungen sind wir natürlich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Namen aus der Slam-Poetry, Kabarett, Comedy, und da sind wir am richtigen Ort, um solche Leute zu entdecken, um sie in Zukunft in unsere Sendungen einzubauen.
Der Lukas Holliger live aus dem Kultur- und Kongresszentrum Thun, wo bis am Sonntag noch die 54. Künstlerbörse läuft. SRF 1, kurz vor den 6. Wichtiges vom Tag nochmal im Überblick, Matthias Heimo.
Die Berner Bauern wehren sich für ihren Boden. Die Delegierten vom Bauernverband Lobag haben heute beschlossen, noch dieses Jahr eine kantonale Volksinitiative zu lancieren. Sie wollen, dass das Kulturland in der Kantonsverfassung geschützt ist und dem Landverschleiß der Riegel geschoben wird. Der Kanton Bern hat neue Anlaufstellen für ehemalige Verdingkinge. Betreiben tut sie die Beratungsstelle Opferhilfe Bern. Die kantonale Gesundheitsdirektion schreibt, man wolle mit dieser Anlaufstelle einen Beitrag leisten zur Bewältigung von einem dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte. Auf dem Gelände der ehemaligen Kardinalbrauerei in Freiburg geht der Frühling ein neues Gesundheitszentrum auf. Wissenschaftler und Forscher arbeiten dort in den Bereichen Medizin, Pharma oder Biotechnologie. Sie übernehmen zum Beispiel die Forschungsarbeiten für kleinere Unternehmen oder beraten sie. Initiiert worden ist das Zentrum von Uni Freiburg und dem Freiburger Spitalnetz.
Wir sind bei den Wetterprognosen und da lohnt sich ein Blick auf die Nacht, die kommt. Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht kommt es zum Teil kräftig regnen und vor allem im Jura können zusammen mit der Schneeschmelze da und dort auch mal ein paar Bäche ein bisschen hochkommen. Morgen Vormittag ist es dann zuerst mal trocken und sogar zeitweise sonnig. Am Nachmittag kommt es dann zum Teil wieder regnen, wenn es aber regnet, dann regnet es kurz und kräftig. Es kann sogar mal ein Gewitter dabei sein. Es ist windig und die Temperaturen gehen in Fischböppen auf 15 Grad hoch. Zu Thun und zu Bern gibt es 14 Grad, zu Adelboden 10 und zu Asfeld oben sogar plus 7 Grad. Der Samstag startet dann zum Teil wieder sonnig, dann kommen aber ein paar dickere Wolken von Südwesten daher, es gibt etwa 15 Grad. Der Sonntag, der kommt dann wirklich gut. Es scheint häufig die Sonne, ja sogar fast den ganzen Tag, und es gibt frühlingshafte 18 bis 20 Grad. Die 0-Grad-Grenze, die steigt auf 3200 Meter rauf.
sowie das Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis am Donnerstagabend. Redaktion Peter Brandenberger, Moderation Jörg André. Im Internet findet ihr uns gäng, wenn und wo ihr wollt, unter srf.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.